Dass die technische Zivilisation in der Klemme sitzt, ist weithin erkannt. Denn die Begrenztheit der Vorräte an Rohstoffen und fossiler Energie kann niemand in Abrede stellen. Obendrein zog Deutschland nach der dritten Katastrophe mit einem Kernreaktor, der von Fukushima, als Konsequenz auf die Nutzung eines gewissen Energieträgers, nämlich des Urans, in einigen Jahren komplett zu verzichten.
Wir haben ja dann die Energiewende beschlossen, relativ spontan in Deutschland letztes Jahr. Und da habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir was tun.
Sagt Bernhard Rieger, Professor für Chemie an der Technischen Universität München. Statt Kernreaktoren also zurück zu Kohle und Gas? Besser nicht, denn bei der Verbrennung fossiler Energieträger entsteht Kohlendioxid und dessen Konzentration in der Erdatmosphäre entscheidet mit über das Klima. Die Erwärmung der Atmosphäre bis zum Jahr 2050 soll unter 2 Grad bleiben. Andreas Geisbauer von der Südchemie gibt an, was dies für die CO2-Konzentration bedeutet. Diese dürfte dann
450 ppm nicht überschreiten. Also wir haben heute eine CO2-Konzentration von etwa 380 ppm. Im Lauf der letzten 100 Jahre durch die Industrialisierung haben wir dabei schon einen Anstieg um 100 ppm von damals 280 auf eben die 380 ppm gesehen, die wir heute auch messen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Also 450 ppm, da sind wir jetzt noch 70 ppm davon entfernt. In den letzten 100 Jahren hat man aber schon einen Anstieg um 100 ppm beobachtet.
1 ppm, das ist ein Millionstel Teil. 450 ppm entsprechen somit 0,45 Promille. Ein deutlicher Schnitt beim Kohlendioxidausstoß ist daher gefordert.
Die Hälfte aller Emissionen soll durch Energieeinsparmaßnahmen erzielt werden. Und von den verbleibenden 50% soll wiederum die Hälfte an Emissionen durch CO2-Abtrennung und entweder Sequestrierung oder CO2-Nutzung erzielt werden.
Die Sequestrierung, das heißt das Verpressen von Kohlendioxid im Boden, allerdings ist selbst zum Politikum geworden. Auch Chemiker wie Bernhard Rieger waren nicht von der Idee überzeugt. Besser, das Kohlendioxid wird genutzt. Er und der Verfahrenstechniker Rolf Bank von der MAN Turbo und Diesel rät, diesen energetisch sozusagen ausgelutschten Kohlenstoff anders anzusehen.
Insofern denke ich, muss man das auch anders anschauen. Vom CO2-Molekül wird ja oft ein bisschen als Molekül angeschaut, als wäre schlecht und nicht brauchbar und so weiter. Ich finde, man müsste das ganz anders betrachten. Das CO2-Molekül steht energetisch sehr weit unten. Das heißt, ich kann einem Molekül schon sehr viel Energie aufladen und wenn ich es wieder heraushole, geht es wieder schön sauber zum CO2 zurück.
Dem Aufladen entspricht eine chemische Reaktion, die Hydrierung. Bei ihr werden 2 Sauerstoffatome am Kohlenstoffatom durch 4 Wasserstoffatome ersetzt. Das Produkt heißt Methan und ist ein etablierter Energieträger, denn es ist der Hauptbestandteil des Erdgases. Doch, so wie das Geschehen in einem Gaskraftwerk landläufig für Energieerzeugung gehalten wird, wäre die Erzeugung von Methan in Kohlendioxid-Hydrierungsanlagen konsequenterweise als Energievernichtung zu bezeichnen. Gerade aber Energie fehlt, nach ihr dürstet die technische Zivilisation. Immerhin ist in Punkten Versorgung zwischen Alpen, Nord- und Ostsee mittlerweile ein neuer Weg eingeschlagen. Ja, schon wird von Strom gesprochen, den angeblich niemand braucht. Andreas Geisbauer über die Situation in Deutschland.
Gerade in den letzten Jahren gab es schon sehr oft das Szenario, dass Windmühlen abgestellt werden mussten, weil man nicht wusste, wohin mit dem regenerativen Strom.
Mit Strom kann durch Elektrolyse zunächst Wasserstoff gewonnen werden, welcher dann in besagter Reaktion mit dem Kohlendioxid das Methan bildet. Und dieses treibt im Erdgas heute schon Kraftwerksturbinen und manche Automotoren an. Auch Gebäude werden mit ihm geheizt. Eine Lösung zum Speicherproblem der ungleichmäßig anfallenden Sonnen- und Windenergie kommt damit in Sicht. Rolf Bank führt Zahlen des Fraunhofer Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik an. Das fragte, wie viel elektrischer Energie das Erdgas entspreche, welches man in bestehenden Erdgasspeichern und dem zugehörigen Verteilnetz vorhält.
Das Netz könnte rund 200 Terawattstunden aufnehmen. Das ist eine Energiemenge, die reichen würde, um in Deutschland, sage ich mal, für 2 Monate Strom zu produzieren. Das bedeutet, man hätte die Möglichkeit, mit dieser Technologie Energie, die im Sommer über und reichlich vorhanden ist, in den Winter zu schaufeln.
Methan nehme in dieser Technologie den Platz ein, der Kohlehydraten und anderen Kohlenstoffverbindungen in der Biologie zukommt, nämlich dem eines Trägers von Energie. Und letztlich war es auch die Sonne, die jenes Depot lud, das infolge der industriellen Revolution ausgebeutet wurde. Bernhard Rieger zufolge sind wir heute aufgefordert, mit unserer Technologie zu rekapitulieren, was sich auf diesem Planeten durch den Stoffwechsel von Pflanzen und in geologischen Prozessen über lange Zeiträume vollzogen hat.
Also sag mal, Öl gab es ja nicht immer. Und die Energie, die wir aus Öl bekommen, die kommt ja aus der Sonnenenergie, weil vor vielen, vielen Millionen Jahren die Erde auch schon Photosynthese betrieben hat, also aus Kohlendioxid und Wasser unter Einstrahlung von Sonnenlicht eben organische Substanzen hergestellt haben, die dann im Laufe der Jahrmillionen eben durch geologische Prozesse in Öl umgewandelt wurden. Diese lange Strecke, diesen Energiespeicher haben wir eben nochmal. Wir müssen jetzt in einer viel kürzeren Zeit dafür sorgen, dass wir einen Prozess kriegen, der uns erlaubt, sagen wir mal, Energie in diesem Methanmolekül zu speichern, aus den genannten Gründen. So, und da stellt sich jetzt die Frage, wo kommt die Energie her? Und dann schließe ich den Kreis an der Stelle, weil ich sage, naja, wenn wir jetzt eben diese neuen Energieformen nutzen und wir müssen die eh speichern, dann brauche ich einen Speicher, der genügend Kapazität hat, der genügend flexibel ist, und dann komme ich wieder auf das Methan. So.